Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und auf das heutige Interview habe ich mich jetzt einige Wochen gefreut, denn ich habe einen ganz besonderen Gast, den viele sicherlich schon kennen, Florian Homm. Und ich habe mich deswegen gefreut. Es macht ja immer Spaß, sich mit Menschen unterhalten, die nicht so einen ganz, ganz allglatten Lebensweg haben. Und bei Ihnen, da war es definitiv nicht immer all glatt und deswegen freue ich mich jetzt auf ein sehr, sehr spannendes Interview mit Ihnen.
Große Ehre, besten Dank, Herr Rabe. Es freut mich auch hier zu sein.
Los geht's. Florian Homm, wenn man über Sie ein wenig recherchiert, das Internet ist voll mit Geschichten mehr über Sie, gar nicht so sehr von Ihnen. Und da, wenn man allein schon mal schaut, als was Sie da betitelt werden, also Sie werden als Crash-Prophet bezeichnet, Sie werden als, was sind so die typischen, was man Ihnen alles zuschreibt, was man Ihnen vielleicht auch anerkennend ansagt. Sie waren Hedgefondsmanager, Sie waren Milliardär, Sie sind ganz hoch gestiegen, ganz tief gefallen. Vielleicht können Sie eigentlich noch ein bisschen was über Ihr Leben erzählen.
So ein paar andere Plakativen, Antichrist der Finanzwelt oder der Plattmacher von Mallorca. Also da gibt es eine ganze Menge Sachen. Ich glaube, wenn man in wenigen Sätzen sein Leben zusammenfassen sollte, dann würde ich sagen, definitiv ab meinem 15., 16. Lebensjahr hatte ich eine Einstellung angenommen. Ich werde alles, was diese Welt bietet, komplett auskosten, also die Intensität des Lebens genießen. Das ist durchaus auch okay, wenn die Höhen dabei sind und die Tiefen. Und ich werde nicht antreten, um Zweitbester zu werden. Mhm. Ob das jetzt an der Harvard-Universität war oder als Sonderbotschafter, UNESCO-Delegierter oder ja, Milliardär oder Serienunternehmer, Basketball-Nationalspieler. Ich wollte also wirklich, wenn ich was mache, dann habe ich so ein Credo übernommen, was du machst, mach es richtig. Ja. Und dann letztlich entdeckt, und dann bin ich auch gleich durch, entdeckt, dass mit einem enormen, unvorstellbar großen Vermögen mit Stundenverdiensten von um die 14.000 Euro, dass ich eigentlich nicht glücklich war, dass mir etliches gefehlt hat auf diesem Weg, sehr hohe Opfer gebracht gewissermaßen, aber eine jämmerliche Beziehung zu meinen Kindern, zu meiner damaligen Seelenverwandten, das ist verarmt. Und geblieben war größtenteils eine massive Gelddruckmaschine. Aber das macht dich glücklich, ja. Und dann kam ein schwerer Bruch. Und dann konnte ich durch diesen schweren Bruch, der schon erschütternd war, vieles Neues dazulernen, was ich in meinem Umfeld nicht hätte lernen können. Dafür bin ich dankbar. Super dankbar, dass ich hier sitze und mit ihren Abonnenten einiges teilen darf.
Bevor wir jetzt vielleicht auch darauf kommen, was Sie heute machen, mal für alle, die jetzt ihre persönliche Geschichte jetzt nicht so kennen. Sie sind ja nicht eines Tages aufgewacht und waren Hedgefondsmanager und haben da riesige Vermögen bewegt. Wie sind Sie überhaupt in diese Branche gekommen?
Also komischerweise hatte ich mich mütterlicherseits, komme ich aus der Familie Neckermann, das sagt vielen jungen Leuten nichts, das ist aber so eine Versandhaus-Kettendynastie gewesen und väterlicherseits aus sehr, sehr so unteren Mittelstand, ich sag mal primitiv Scheißhaussetzer, also kannte Warmwasserinstallateur, also ein guter Mix, war selber auf dem Bau. Da wusste ich immer, das will ich nicht machen, ja, obwohl ich das 6 Mal lang zwischen 12 und 18 gemacht habe, das wollte ich auf keinen Fall machen und hatte mich dann schon an den Bankschaltern und auch den Bankfenstern habe ich immer die Börsenkurse gesehen und habe mir gedacht, ja, die bewegen sich in der Woche um 7, 8, 9, 10% oder manchmal an einem Tag um 5%. Ganz unerklärbar, da muss doch was mit zu verdienen sein mit diesen Bewegungen. Und hatte meine erste Firma in diesem Bereich dann aufgebaut, nachdem ich mit meinem Ersparten spekuliert hatte und sofort eine Übernahme hatte. Und da gab es noch ein höheres Übernahmeangebot, dadurch, was meinen ersten so 10.000 25.000 gemacht in einer Woche.
Sie haben eine Aktie gekauft, die wurde dann übernommen.
Und da gab es ein höheres Übernahmeangebot, da ist sie nochmal gestiegen.
Aus der Sicht von heute, Glück oder Können schon damals?
Damals war es so, dass ich diese Idee kam aus einem, sag mal, betuchten, gut informierten Umfeld. Da habe ich gesagt, ja, also das ist definitiv Glück. Aber das Können habe ich mir dann wirklich, wenn ich solche Verdienstmöglichkeiten sehe, 15.000 in 5 Tagen, das war $50.000 damals, das ist ungefähr so wie 60.000, 70.000 heute, das war schon relativ viel Geld. Und da habe ich mich dann mit intensivst beschäftigt, also von dem Zeitpunkt an, das mache ich heute noch.
Und es ging dann weiter, Sie sind in diese Finanzindustrie quasi reingewachsen und Sie waren das, was man auch klassisch so einen Hedgefondsmanager nennt.
Ja, definitiv. Also man kann ja zu mir kritisch stehen, ist alles okay, aber dazu gehören auch 15 Nummer 1 Auszeichnungen als Spezialfondsmanager Nummer 1 Amerikas oder 3 Jahre lang hintereinander jedes Jahr bester Deutschlandmanager, bester Europamanager, bester Hedgefondsmanager, also alles Mögliche. Man muss mich nicht mögen, überhaupt nicht. Aber eine gewisse Kompetenz wird mir nicht mal von meinen schlimmsten Feinden angezweifelt. Aber das ist viel Fleiß gewesen. Und ich habe mir extrem viele Gedanken darüber gemacht, was Kurse bewegt, was Firmenbewertungen ausmachen, ob ich mit Hebel oder ohne Hebel arbeite, wie ich mein Kapital schütze und vermehre. Also das war schon fast schon obsessiv, ja.
Wir haben uns im Vorfeld im Vorgespräch schon ein bisschen unterhalten. Es gibt ein paar Dinge, über die wir nicht sprechen können, weil es gibt da noch anhängige Prozesse und so weiter. Wie gesagt, jeder von euch, der mal ein bisschen recherchiert, der kann auch ein bisschen was nachlesen. Jetzt sind Sie von einem extremst erfolgreichen Niveau quasi ins Nix gefallen. So, und Sie sitzen jetzt trotzdem hier neben mir. Wie fühlt man sich, wenn sowas passiert? Und Sie haben auch im Vorgespräch gesagt, da gab es dann auch Punkte, für die Sie heute dankbar sind, obwohl die Erfahrung ziemlich schlimm war.
Also mit 47, also ich habe nicht aufgehört in der Phase, in der es meinen Unternehmungen schlecht ging, sondern auf der absoluten Spitze. Weil, wie gesagt, Dollarmilliardär, auf 4 Kontinenten präsent. Hatte ungefähr 6.000, 7.000 Quadratmeter Wohnfläche, nicht Grundstücksfläche, Wohnfläche in verschiedenen Ländern. Das Perverse an der ganzen Sache war, ich war nicht glücklich, konnte nicht lachen. Ich habe versucht, vorm Spiegel zu lachen mal und habe nur eine chaotische, schlechte Grimasse gezogen. 100 Stunden Wochen war eine leichte Woche. Entfremdet von dem, was wichtig ist, also meiner Familie und Freunden. Freunde hatte ich nicht, mit vielleicht einer Ausnahme, aus dem Netzwerk von 10.000. Und da habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Es bringt auch nichts, wenn ich mir jetzt den dritten Privatjet kaufe, diesmal einen transkontinentalen, dass ich direkt nach vielleicht nach San Francisco auch fliegen kann aus Spanien oder New York, ohne in Island zu landen. Und ich wusste schon inhärent, dass das kompletter Bullshit war, dass ich mich selber belogen hatte. Hab aufgehört, brauchte erstmal 3 Jahre, um mein ganzes Wertesystem umzustellen auf die Faktoren, auf wirklich das Banalste, was es überhaupt gibt, Sokrates. Der Sinn des Lebens ist, ein Glückserlebnisse zu haben und auch eine gute, die Welt vielleicht ein klein bisschen besser zu hinterlassen, als sie war. Also die emotionale Rendite, das war für mich Fremdland. Und seit 2010 lebe ich das anders und bin weniger vermögend natürlich. Also nicht unvermögend, meine erheblichen Summen sind in der Schweiz eingefroren. Also 8-stellige Beträge. Aber es ist nicht... Das Perverse ist wirklich, oder das Unvorstellbare ist, ich bin erfüllter und glücklicher und entspannter als zur Spitze meiner Macht. Meines Einflusses und meines Geldes. Mhm. Und das hat mich selber überrascht. Aber es ist auch nicht crazy, weil man kann es messen. Ja. So einen MFRI-Test, einen Brain-Scan. Und ich jetzt ein Bettler, 50 Euro geben, das hat er noch nie in seinem Leben bekommen. Der flippt förmlich aus, aber jetzt wird gemessen bei mir und ich flippe noch mehr aus. Mhm. Und das Konzept geben, das war bei mir nicht so besonders ausgeprägt früher, es war eher nehmen. Und es wäre unvorstellbar gewesen, so ein Interview zu führen früher, weil ich gesagt, in der Zeit muss ich Geld verdienen. Also das kann ich überhaupt nicht leisten. Was für ein blöder Luxus ist das denn? Und auch noch mein Investment müssen mit irgendeinem Teil, da schaffe ich mir nur noch Nachteile. Also ich verblöde die eher, dann mache ich noch mehr Gewinn. Anstatt was inhaltlich Wichtiges mitzuliefern. Das hat sich sehr verändert, aber der Mensch verändert sich vielleicht genetisch nicht. Also ich bin immer noch so ja, getrieben wie früher, aber mit einem anderen, mit an zwei ganz anderen Wegen, ja.
Wenn man über Sie liest, auch in ihrer eigenen, auf Ihrer eigenen Website und so, Sie sind total engagiert, Sie sind sehr gläubig.
Ja.
Und Sie haben mir im Vorgespräch auch gesagt, dass das auch Ihnen viel geholfen hat, gerade in dieser Zeit dann so quasi Ihren neuen zweiten Weg zu finden.
Stellen Sie mal vor, Sie haben alles erreicht. Also jede wilde Sache, die Sie sich wirtschaftlich vorstellen, von Schlössern bis zu Jets, bis zu Superjachten, bis zum Fuhrpark, Klassiker, Weinberge, scheißegal, alles, was Sie können, ja, privat so hatte ich auch noch. Und das hat man, also hat alles erreicht, das ist nicht die Antwort gewesen. Und später, ich war in Aussichtshaft 15 Monate, es gab eine globale Kopfgeldjagd, 1,5 Millionen Euro wurde auf meinen Arrest ausgesetzt.
Gibt es übrigens auch ein sehr spannendes Buch von Ihnen, was Sie darüber geschrieben haben?
Danke, ja. Kopfgeldjagd ist nicht jugendtauglich, also bitte nicht unter 16 lesen, aber ansonsten dringend ja, spannend, sage ich, und bildet euch eure eigene Meinung. Mhm. Aber es ist wirklich ein bisschen verrückt, aber es ist aus einer ganz anderen Perspektive geschrieben und es hat ein Riesentempo, keine Langeweile. Aber dieser Übergang, du kannst nicht, wenn dein Lebensweg nicht zielführend war, dann fällst du erstmal ein Loch und du musst Fragen stellen. Ich wusste nicht mal, was ich fragen sollte. Und dann kam ich so langsam aus diesem Nebel raus. Ich brauchte tatsächlich 3 Jahre, das ist super peinlich, ja, für einen Harvard-Absolventen, 3 Jahre, um mir eigene Wertigkeiten einzurichten, zu finden. Und da war der Glauben essentiell. Ja. Essentiell, dass es nicht nur um mich geht, dass ich nicht das Zentrum des Universums bin, dass es 8 Milliarden Menschen gibt, von denen meinen wahrscheinlich 7 Milliarden, dass sie im Zentrum des Universums stehen. Es ist nicht so. Dankbarkeit, Bescheidenheit auch, da tue ich mir immer noch schwer mit. Nicht so eitel bitte. Fehler zugeben. Bei wichtigen Personen um Verzeihung bitten, das war ja früher überhaupt nicht drin, die Idee. Verzeihung, was ist eine Zeitverschwendung, ja? Mhm. Also wirklich, ich habe eine schwere Schule hinter mir, was Werte, die bleibend sind und wichtig sind. Ja, habe ich mir angelernt und da habe ich auch kein gutes Textbuch gefunden. Ja, das muss ich selber erleben, ja.
Okay. Sie haben dann auch Sie sind ja trotzdem der Finanzbranche treu geblieben. Sie können es wahrscheinlich dann auch nicht so richtig lassen.
Also das kann ich, da muss ich kurz widersprechen. Mir wurde ja vorgeworfen, dass ich dann abgetaucht bin und verschwunden bin auf der Flucht. Erstens habe ich mich da Prozessen auf 2 Kontinenten regelmäßig gestellt. Aber zweitens habe ich in einer Zeitspanne von 5 Jahren überhaupt nichts Wirtschaftliches gemacht. Mhm. Ich habe mich mit Natur beschäftigt. Mit meiner späten Vaterschaft, meine Kinder waren wirklich peinlich, 9 und 12 Jahre, da wurde ich Vater und habe mich mit ihren Themen beschäftigt, intensiv, und das war wunderbar. Sind auch super geraten. Aber nee, also das, wenn jemand so ein Addict ist, also ein Süchtiger, dann kann er nicht fast 5 Jahre sagen, dieses Gebirge ist mir viel lieber, diese Kletterei jetzt, als irgendeine Firma aufzurobben. Ja.
Mhm. Sie haben kürzlich ein Buch veröffentlicht, Sie haben bislang wie viele Bücher?
Also wir haben bisher 10, eins haben wir kostenlos zur Verfügung gestellt, davon sind 6 Bestseller. Das aktuelle Buch, verdammt schwer für ein Finanzbuch, ist Spiegel-Bestseller. geworden und bin dafür sehr dankbar. Aber das ist das, der Crash ist da.
Wir haben es auch das aktuelle. Und für alle, die jetzt dranbleiben, ganz am Schluss gibt es auch noch eine Überraschung mit diesem Buch. Der Crash ist da. Und was jetzt tun müssen, Anlagen, Immobilien, Ersparnisse, Arbeit. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe auch ein Buch geschrieben. Also reich wird man wirklich nicht mit Büchern. Und es ist auch eine Menge Arbeit, das zu schreiben. Jetzt der Punkt aber, der Crash ist da. Das ist so, das ist ja schon so eine ja sehr provozierende Aussage auch. Und deswegen haben Sie ja auch zuletzt durchaus immer so den Titel bekommen, der Crash-Guru, der Crash-Prophet. Und ich habe heute im Vorfeld, bevor Sie gekommen sind, ja bei uns in der Community auf Facebook, auf Instagram mal ein bisschen gefragt, Mensch, Florian Homm kommt heute zu mir, was kann ich ihn fragen? Und ich habe ganz viele Fragen bekommen, die wir dann auch uns ein bisschen anschauen können. Und eine Frage war, was müsste denn passieren, dass Florian Homm die Welt nicht mehr so negativ sieht, sondern positiv?
Also als Investor, klar. Nicht aus christlicher Sicht gerade.
Genau,
als Investor. Müssten Bewertungen, was den Buchwert der Firmen betrifft oder die Cashflow- und Dividendenrendite, die müssten einfach wesentlich niedriger sein. Dann würde ich sagen, das Chancen-Risiko-Verhältnis, um zu investieren, ist viel besser. Ich habe ja auch gesagt, das nächste Buch wird dann heißen Kaufen. Ja. Aber wenn ich jetzt in diesem Umfeld investiere, und wir hatten diesen Crash im vierten Quartal wirklich mit der Punktlandung vorausgesagt, ebenso, das kommt, der kommt mein Ruf her, weil zwischen 87 und jetzt 2000, Ende 2018 jeden Crash vorausgesagt und wirklich überproportional profitiert. Also mein großen Teil meines Vermögens beruht auf diesen besseren Spekulationen. Aber ich möchte dafür eine Entschuldigung sehen. Ich möchte nicht eine ständig anwährende Gelddruckmanie sehen. Ich möchte nicht manipulierte Zinsen sehen. Ich möchte eine ordentliche Preisfindung sehen. Ich möchte sehen, dass Menschen, die Kapital sparen, auch ihre 4-5% bekommen und nicht bestraft werden. Also ich möchte in einem normalisierten Umfeld oder einem extrem günstigen Umfeld, das würde mir reichen, long zu gehen. Und im letzten Jahr hatten wir grob 35% Return, also besser als 7.000 vergleichbare Produkte auf dem deutschen Kurszettel. Nummer 1 von 7.000 laut Welt am Sonntag. Das hat geklappt. Wir haben nur 1,6% einmal verloren im Monat. Dieser Ansatz, mir ist es auch scheißegal, ob ich Crash-Prophet bin oder Bulle für den Markt. Ich beschäftige mich nicht so wahnsinnig mit dem Markt. Ich muss nur Schrott finden, nehmen wir Deutsche Bank. Und da haben wir seit Mitte 15 als Schrott dargestellt, als Short. 33 auf 8. Im gleichen Atemzug gesagt, JP Morgan ist eine klasse Bank. Gut ausstaffiert, gute IT, gutes Management. Und die hat 150% gemacht. Und aus der Differenz von ungefähr 210% kann man leben.
Das ist etwas, was Sie mir im Vorgespräch auch erzählt haben. Ich hätte jetzt auch, ganz ehrlich, mehr so gedacht, dass Sie viel mehr auch mit der Shortkeule oben drauf hauen. Aber Sie sagen, nein, Sie haben durchaus ein Portfolio, wo Sie sagen, Sie sind sowohl long, Sie sind aber auch short. Also das heißt so diese klassische Hedge.
Genau, man darf nicht, schauen Sie, wenn jemand, also die Frage gefällt mir sehr gut, wenn jemand ständig Crash-Prophet ist, wissen Sie was, dann hat er einen Record wie Jim Chenos, der verwaltet zwar viel Geld, aber dem sein Fonds hat sich halbiert über 30 Jahre. Der hat mal seine Höhepunkte, aber langfristig nur short zu sein, ist statistisch schwachsinnig. Wer meine Bücher kennt, der hat gerade im Kopfgeldjagd, hatte ich so eine Empfehlung eines Pharmawertes reingezwitschert, die ist tatsächlich jetzt von 1,20 auf 30. Das ist echt mehr als 25%. Das ist ungefähr, ja, richtig viel, ja. Und die wurde auch schon mal bei 30 Cent empfohlen, das ist auf 30. Also das ist 100-fach. Und damit verdiene ich doch viel mehr, als wenn ich einen Wert bei 100 Millionen verkaufe und ihn bei 10 Millionen einsammle. Da ist ja nach oben richtig Musik. Ja. Also das ist dieses Crash-Prophet, das ist emotionaler Unfug.
Ja. Okay, also Sie haben es auch schon gesagt, Sie sehen sich selbst überhaupt nicht als Crash-Prophet. Sie sagen bloß, okay, wir haben ganz einfach Risiken momentan in der Welt, Schulden, Zinsen etc. Jetzt mal provokant gefragt, Es kann doch aber durchaus sein, das geht einfach noch mal 10 Jahre oder 20 Jahre.
Ist mir auch egal, weil mir geht es sowieso nur darum, wenn man es jetzt mal den Casino-Vergleich macht, ja, das ist vielleicht das Bildlichste. Und ich möchte bitte hier dreimal schwarz haben, das erstrebe ich an, das ist meine Chance, 3-3-3 und eine um einmal rot. Vorher muss ich nicht investieren, sonst kann ich wirklich im Casino auf schwarz und rot setzen. Ich möchte Chancenrisiko, fällt es einfach 3-1, das ist long oder short. Ich brauche nur Schrott, möglichst teuer, und ich brauche Top-Qualität, fair oder günstig. Das ist die gesamte Erfolgsformel. Und immer mit einem guten Chancen-Risiko-Verhältnis, wie die Bank, nicht wie der Casino-Spieler. Mhm. Das ist die Matte. Und das wird auch noch in 10 Jahren funktionieren. Und wenn die Börsen weiterlaufen, ist mir auch scheißegal. Wir verdienen einfach mehr Geld, wenn sie so laufen.
Ja.
Schneller.
Das heißt, das wäre das bevorzugte Szenario, aber...
Muss nicht sein.
Aber wenn wir neue Hochs bekommen...
Wir hatten so einen Markt in den letzten 15 Monaten, wir hatten ja diesen kleinen Wix-Crash 10%, dann ging es hoch, dann gab es 25, 23% runter, bumm. Okay, wir sind mit 35% da rausgelaufen. Wenn er nur so gelaufen wäre, wahrscheinlich weniger. Mhm. Aber die Volatilität, die Schwanken, das finden wir klasse, weil es Preisverzerrungen gibt. Der Markt wird ineffizienter, das ist besser. Weil wir halten uns schon dafür, dass wir sauber bewerten können, wann was ein Kauf ist und wann was ein Verkauf ist. Ja.
Fair bewerten. Kann man heutzutage noch bei diesen ganzen komplizierten Rechnungslegungen mit Bilanzen, die wo viel Kosmetik betrieben wird und so, kann man eigentlich aus einer Bilanz heutzutage überhaupt noch was Vernünftiges herauslesen?
Man muss sich, der Kommentar ist brillant, weil wenn man die amerikanischen Richtlinien nimmt, die heißen US GAAP, das sind relativ formell, und dann diese interpretativen Bilanzierungen der Unternehmungen nimmt, dann sind die Erträge durch diese liberale Bilanzierung 40-50% höher, als sie eigentlich sind. Ja, das ist durch alles,
Gutwill und
alles ist ja genau adjustiert und ja, was da ist, gibt es ja gar keine Kosten mehr. Aber das juckt auch nicht so großartig, weil da muss ich halt mehr mit Umsatz arbeiten, ich muss mehr mit Bruttogewinn arbeiten, ich muss mehr mit Bruttogewinnmargen, also mit Nettogewinnmargen arbeiten, mehr mit Eigenkapital auf die Bilanzsumme. Return, also verschiedene Ratios. Ich muss diesen ganzen Lärm irgendwie ausgrenzen. Ja? Mhm. Aber auf eine Bilanz würde ich mich nicht blind verlassen. No way.
Okay. Also ich frage das nämlich oft, wenn ich Interviewpartner habe. Und die meisten sind tatsächlich auch der Meinung, ja, so das klassische Bilanzlesen, was Graham noch gelehrt hat, oder auch was vielleicht ein früher Warren Buffett gemacht hat, das hat eigentlich heutzutage kaum noch einen Wert.
Punktuell nur, wir hatten in unserem Börsenbrief vor 4 Wochen eine kanadische Gold-Warenlager und Verkaufsvertriebsmarketingorganisation gefunden. Da war der Kurs 1,50 und das Bargeld, die Goldbestände und die Beteiligung waren 2,16 Dollar wert. Aber das ist so wie im Sechser im Lotto, ja. Das gibt's nicht mehr so oft, weil es halt auch Leute nicht nur gibt, die danach schauen, verrückt mit Computerprogrammen, aber das gibt es auch. Aber das ist ein Glücksfall, eine Ausnahme. Aber es gibt natürlich viel, viel, vielversprechendere Ansätze. Wenn ich mich über eine Firma schlau mache, dann beschäftige ich mich gerne mit den Mitbewerbern, was die über diese Firma sagen. Was sagen denn die größten Kunden über die? Was kann ich denn von den Zulieferern lernen? Kriege ich irgendwann so eine Regulierer ins Behörde, ans Telefon oder ins Gespräch? Haben die Eintrittsbarrieren? Und so denken die normalen Analysten nicht. Und das machen die auch nicht, weil es teilweise eine Schweinearbeit ist. Und wenn wir es machen, haben wir eine hohe Rendite auf unsere Zeit, auf unseren Research. Und den haben die anderen halt nicht. Und dann haben wir einen Konkurrenzvorteil. Und dann haben wir wieder ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis. Und dann gehen wir zocken aber mit 3-1. Ja.
Okay. Kommen wir mal zu ein paar Fragen, die ihr uns geschickt habt. Ich nehme mal als erstes hier die Fragen von Instagram. In welchen Märkten sehen Sie die besten Alternativen, wenn der von Ihnen auch prognostizierte Crash kommt?
Also Crash sind eigentlich ein Traum. Für jeden Investor, der dann noch Cash hat. Wie gesagt, meine Philosophie ist nach oben verdienen, nach unten verdienen. Dann kann ich noch mehr, habe ich auch öfters gesagt, kann ich noch mehr investieren bei sauniedrigen Kursen. Bei sauniedrigen Kursen muss ich auch nicht so mit Absicherungen fahren. Aber wenn ich Top-Qualität bekomme, also das würde jetzt für mich bedeuten, wenig zyklisch, mega Marktstellung, 20% plus Gewinnwachstum, 7-mal Gewinn. Also ich kaufe dann natürlich die allerbeste Qualität zu Ausverkaufpreisen.
Und wenn jetzt jemand sagt, okay, er hat aus den Gründen, die Sie auch darlegen, jetzt Ängste im Aktienmarkt unterwegs sein und wer will jetzt nicht Cash halten, was könnten wir dann, was könnte der dann alternativ machen?
Also im Buch Der Crash ist da, das sind genau die Themen. Da haben wir einige Anleihen zusammengestellt mit einer Rendite von 6%. Die haben dann keine lange Laufzeit, also 4-5 Jahre. Da kann ich das auch mal überbrücken. Wir hatten das vorher mit euch besprochen, ja, mit Short Put oder ich arbeite mit Optionen, um, da komme ich selbst auf physischem Gold auf eine Rendite, wenn ich es konsequent mache, bis zu 15%. Da muss ich halt da auch ein bisschen Mühe geben, ja, dass man es versteht, weil ansonsten bist du nur in Aktien investiert, Immobilien und wahrscheinlich zum komplett falschen Zeitpunkt. Also da gibt es eine ganze Ecke Alternativen. Und wenn ich nur eins erreichen möchte in den nächsten 10 Jahren, ist, dass die Masse der Zuschauer, also nicht die Masse, die es wirklich wissen wollen, verstehen, dass es eine Welt außerhalb von Aktien und Immobilien gibt und Anleihen, die gar nicht so schwer zu verstehen ist. Und ihr seid da auch ein bisschen Vorreiter im Optionsthematik. Das war auch, wir hatten das erste Buch geschrieben über Leerverkauf auf Deutsch. Das ist doch ein Skandal. 3 Millionen amerikanische Investoren wissen genau, was das ist. In Deutschland gibt es doch nicht mal Literatur dazu. Und deswegen, ich hoffe, dass das noch weiter gedeiht. Ja, dieser Insider-Wissenstransfer. Ja, weil dann habt ihr auch eine Chance.
Ja. Okay, wir nehmen einfach ein paar Fragen der Community jetzt raus und ich lese einfach mal vor, es wird wahrscheinlich wild durcheinander gehen.
Ist okay.
Und wir haben uns aber im Vorfeld, ich habe gefragt und ich darf alles fragen.
Also ja klar, am Schluss sage ich nein.
Genau. provokante Fragen gleich zu Beginn. Können Sie ruhig schlafen, wenn Sie dafür sorgen, dass andere nicht ruhig schlafen können?
Das hat mich früher überhaupt nicht interessiert. Und was hat das mit Investieren und Renditen, risikoattestierten Superrenditen zu tun? Hat mich damals überhaupt nicht interessiert. Warum? Ist Geschäft. Und heute, zum Beispiel unser investiver Schwerpunkt, der ist teils schon im Bereich Biopharma. Ganz wichtige Medikamente, die das Leben von zig Millionen positiv beeinflussen können. Das hatte ich früher auch schon, aber nur ganz relativ klein. Heute ist es ein Schwerpunkt. Es ist heute schon ein Faktor geworden. Früher war es schnurzegal.
Okay. Das ist wahrscheinlich dann auch die Aktie, die gemeint ist, Clinuvel.
Ja.
Aktuelle Meinung dazu?
Ja, wie gesagt, das ist ein ganz das Unternehmen.
Man muss sagen, ich habe selber die Aktie mal mir angeschaut. Die ist tatsächlich gigantisch gelaufen. Und das war jetzt auch keine Empfehlung von letzter Woche, sondern das haben Sie schon ein bisschen früher ja schon mal gehabt. Aktuelle Meinung dazu?
Also die Firma steht kurz vorm Eintritt in den Sydney Stock Exchange Index, hat grob eine Bewertung von 1 Milliarde. Lächerlicherweise haben wir die entdeckt bei 3 Millionen. Das ist 1 Milliarde, aber es ist schon länger her und wie gesagt, seit Ende 2012, 2013 von 1,20 auf 30. Da würde man sagen, geisteskrank, jetzt muss ich Gewinne mitnehmen und so weiter. Aber hier besteht eine reelle Chance in 2-3 Jahren in dieser Hautfleckenkrankheit. Man kennt die Models, die so also wie Zebras aussehen praktisch, aber es betrifft 50 Millionen Menschen, ganz einfache Menschen, bei denen die Hände falsch koloriert sind, das Gesicht falsch koloriert ist, das ist ein echter Schmach, ja, damit kommen Leute mental schwer mit klar, sieht wirklich nicht schön aus. Das ist halt ein Markt, der dazu führen kann, dass diese Aktie sich locker nochmal 10-mal verzehnfacht oder verdreißigfacht. Der Vergleich ist ungefähr so wie Allergan. Die hatten dann irgendwann mal, sind die auf Botox gestoßen. Mhm. Also ich habe es nicht, weil ich habe ja Falten. Aber dann laufen Leute gerne ohne Falten rum, ohne Migräne wohlgemerkt. Und der hat auch so eine rabiate Kursentwicklung erlebt. Und dann kommt noch eine Hautkrebsthematik dazu und drei andere Krankheiten. Man muss der Sache wieder mal 3 Jahre geben. Aber trotzdem heute ist das Chancen-Risikoverhältnis, und das ist mir das Allerwichtigste, immer noch exzellent. Ich würde sagen, bestimmt noch 5 Chancen, eine Risikoeinheit, vielleicht doch sogar 10, 12. Deswegen sind wir dabei. Und wohlgemerkt, wir wollen nicht, dass Positionen über 20% gehen, weil wir fast schon konservativer Börsenbrief sind. Aber wir haben auch Leute, die damit etliche Millionen verdient haben, die sagen, ich mache nur 3 Aktien. Ja, die sind nicht 59, die sind risikobereiter, sollen sie auch sein, wenn sie jünger sind. Weil das kann man halt noch einen ganzen Cashflow-Ertrag von 40, 50 Jahren vor sich. Ich habe früher auch ganz anders investiert. Mhm. Früher hatte ich da auch nur 3 Aktien gehabt. Ja. Also das Chancen-Risiko-Verhältnis ist klasse. Bildet euch da aus und bringt etwas Geduld mit. Das hat sich in der Vergangenheit ausgezahlt und ich bin relativ überzeugt, dass es sich auch in der Zukunft auszahlen wird.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst? Dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com/Termin und vereinbare noch heute einen Termin. In diesem 30-minütigen, absolut kostenlosen Termin wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, wie du starten kannst und wenn du schon an der Börse bist, wie du endlich langfristig Geld verdienen kannst. Bitte vergiss den folgenden Punkt nicht. Um erfolgreich an der Börse zu werden, brauchst du einen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du tun musst, um dauerhaft Geld an der Börse zu verdienen. Wir haben schon tausenden Menschen gezeigt, wie man die Börsen zur Erzielung eines regelmäßigen Einkommens nutzen kann. Und du kannst der Nächste sein. Geh jetzt auf www.optionsstrategien.com/Termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin.